Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier beim GFA-Pod und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserer aktuellen Folge, dass ihr reinhört, dass ihr bei uns seid und vielleicht ganz am Anfang mal, das machen wir sonst immer am Ende, nochmal der Hinweis, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr uns gerne hört, Woche für Woche am Dienstag hier beim NFL Tuesday, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine kleine, ein kleines Rating, wenn ihr uns mögt, das bei iTunes gerne immer mal reinzuhauen, eine kurze Bewertung und gerne auch mit Text. Das hilft uns sehr, wir freuen uns da immer sehr über die Kommentare, die wir bekommen und ist für uns so ein bisschen so ein kleines Reward für das, was wir hier tun, für euch natürlich, aber natürlich auch für uns beide, ne Christian?
Ja, und eigentlich auch noch viel wichtiger finde ich, das hilft halt anderen Football-Sympathisanten und Fans und was auch immer, Leuten, die gerne Podcasts hören, uns dann schlussendlich auch zu finden. Ne? Und das ist natürlich auch so spread the love, wenn man so möchte. Aber ja, du hast vollkommen recht.
Spread the love, okay. Spread the love, vielleicht ein ganz guter Aufhänger, Christian, für unser erstes Thema, was wir heute besprechen wollen und müssen logischerweise. Wir haben ja die Training Camps, alle Teams sind jetzt dabei. Wir kriegen die ersten Nachrichten, die ersten Videos. Ich weiß, du bist nicht ganz so der große Fan von diesen Videos, die man jetzt schon sieht oder den Interviews etc. pp. Ich gucke mir das gerne mal an. Du meintest vorhin, als wir noch so ein bisschen eine Vorbesprechung gemacht haben, dass du generell noch nicht so im Flow bist, was die Saison angeht. Für dich ging es jetzt ein bisschen zu schnell, ne? Also gefühlt war gestern noch Draft, Offseason und heute stehen wir schon wieder kurz vorm ersten Preseason-Spiel am kommenden Freitag, dem Hall of Fame Game zwischen den Bears und den Ravens.
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist für mich ist diese Transition von der Offseason zur Active Season, das ist für mich so ein Ding, geht mir einen Tacken zu schnell, habe ich das Gefühl. Das ist ich muss mich da noch so ein bisschen dran anpassen. Das fängt auch immer schon damit an, dass man seine Twitter Timeline wieder ein bisschen reduzieren muss, weil ich habe das immer nach der aktiven Saison, twittern halt die ganzen Football Leute deutlich weniger, was ja auch klar ist, weil erstmal weniger los ist. Und dann fängt man an, sich wieder neue Follows zuzuholen, weil man ja nicht auf einmal unbedingt weniger Zeit bei Twitter verbringen möchte. Das ist zumindest bei mir ist es so, dass ich dann versuche, das immer so ein bisschen konstant zu halten. Und diese Leute, die ich mir dann dazugeholt habe, da muss ich jetzt so langsam wieder anfangen, die so ein bisschen auszusortieren, weil es einfach auch echt wieder zu viel wird. Das hat man wirklich gemerkt, wo die Training Camps anfingen, vom ersten auf den nächsten Tag, war das auf einmal irgendwie eine doppelte Zeit, die man dann quasi auf Twitter durchscrollen musste. Und ich bin da ja anders als du. Du bist ja so einer, der ganz gerne mal so ein bisschen auch mal Tweets auslässt. Ich bin dann eigentlich jemand, der schon in der Regel immer dann diese ganzen Sachen liest, auch wenn ich nicht immer alles direkt beantworte. Shame on me. Aber ich lasse da ungern was aus und da muss ich dann immer so ein bisschen vorsortieren und das überwältigt mich dann zwischendurch mal so ein bisschen, weil das kann man sich dann nicht alles merken und dann ist es zu viel. Und
ist schon hart. Ich habe das Querlesen auf jeden Fall in die Höhe getrieben bei mir. Ich kann gut querlesen.
Ja.
Ich habe deutlich.
Aber du liest, aber du guckst ja auch nicht jeden Tweet an, oder?
Nee, deswegen, ich lese quer. Ja. Also ich kann ich bin so ein bisschen wie Data, was Tweets angeht, weißt du? Ich kann also durchscrollen und krieg eigentlich alles mit.
Achso, das heißt, du scrollst doch alles komplett durch.
Nein, natürlich nicht.
Ja, also, darauf wollte ich hinaus. Nee, das mache ich nämlich nicht, weil ich verpasse eigentlich keine noch so kleine Entwicklung, die auf nationalem Level gehandelt wird in der NFL. Also das ist, zumindest bekomme ich es vor die Augen.
Vielleicht ja, deswegen bist du ja hier auch ein gern gesehener Dauergast, Christian, weil du diese Sachen immer mitbekommst. Nein, Twitter ist für mich schon so gut personalisiert, das weiß einfach schon, was ich sehen will und was nicht.
Nein, jetzt mache ich nämlich die Überleitung. Mir ist nämlich gerade eine perfekte eingefallen.
Ja, gerne.
Auch wenn ich wahrscheinlich deine Planung ein bisschen durcheinander bringe.
Total, ich habe schon hier meine Zettel gerade geschreddert.
Ja, aber du hast gerade so schön davon geredet, dass du so gut querliest, wie Data es tut, was natürlich übrigens ein sehr beneidender Skill ist. Und wenn wir dann bei Data sind, dann können wir eigentlich doch direkt mit dem Bogen zu meinem Lieblings... Senior will ich nicht sagen, so alt ist er nicht, aber Data Skeptiker oder wie sollte man ihn nennen?
Naja, er ist so ein bisschen Data Skeptiker, er ist vielleicht auch so ein bisschen so mit seinem DeLorean zurück in die Vergangenheit gefahren, der gute John Gruden, neuer Head Coach von den Oakland Raiders, über den ja sehr viel gesprochen wurde. Er ist zurück, er hat einen dicken Vertrag bekommen, kriegt sehr, sehr viel Kohle. Die Raiders in ihrer Transition-Phase, ein junges Team, man erhofft von Derek Carr sich endlich den Sprung nach vorne. Und ja, Gruden soll das, wie gesagt, in die Wege leiten und die letzten Jahre in Oakland für die Raiders erfolgreich gestalten, vor allen Dingen in der vielleicht etwas geschwächten AFC West. Und ja, was du ansprechen wolltest wahrscheinlich, ist die Beziehung zum vielleicht wichtigsten Spieler neben Derek Carr bei den Raiders, Khalil Mack, der Pass-Rusher, der wie viele momentan, und auch da sprechen wir heute über den einen oder anderen, gerne einen neuen Vertrag hätte, eine Vertragsverlängerung, bezahlt werden möchte, natürlich Geld anstrebt, das einem Von Miller zugesprochen wurde beispielsweise, mehr. Oder natürlich gerne als nächster
wegen
natürlich
der
mehr. Genau. Es gibt Berichte aus dem Camp, aus dem Lager, dass Gruden und Khalil Mack bisher noch nicht miteinander gesprochen haben. Dass wirklich die beiden bisher nicht kommuniziert haben, was eigentlich unvorstellbar ist. Also wenn man sich vorstellt, das ist der zweitwichtigste oder mit Derek Carr der wichtigste Spieler im Team überhaupt und der neue Head Coach hat mit ihm noch kein Wort gewechselt, ist extrem schwer zu glauben.
Ja, nun muss man aber auch dazu sagen, dass es nicht so ganz so einfach ist, weil du halt als Coach ja auch nicht mit deinen Spielern in der Offseason in Kontakt stehen darfst. Das ist ja ganz klar ausgehandelt im CBA. Ich könnte mir auch mal immer so einen Euro in so ein Sparschwein stecken, jedes Mal, wenn ich das Wort CBA sage. Ja. Dann
Phrasenschwein oder hin. Was?
Ja. Nö, nicht Phrasenschwein, so Sparschwein, so wie so ein Schimpfwort. Schimpfwort Sparschwein quasi. Also es ist nicht so einfach für Head Coaches und General Manager mit den Spielern in Kontakt zu treten. Das ist nämlich in der Offseason nicht möglich. Nur dann, wenn die halt auch vor Ort sind, quasi wenn halt Minicamp, klar. Ja. Und die OTAs am Start sind, dann geht es quasi wieder, aber ansonsten nicht. Und da hat Khalil Mack sich natürlich nicht gezeigt, weil er ja nun ja kein Holdout, sondern weil er macht einen Holdout. Ja, nee, ja. Hast recht, Entschuldigung. Und dementsprechend ist das dann natürlich ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich schon komisch, wenn man sich das so bedenkt. Gleichzeitig hat sich Gruden auch nicht immer so, nicht so wertschätzend geäußert, wie man es erwarten würde. Nicht, dass er sich despektierlich geäußert hätte, das auf keinen Fall, aber es ist schon so, dass man da so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Gruden da die ganze Sache nicht ganz so ernst nimmt.
Ja, oder vielleicht ist es auch einfach sein Style. Also wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Gruden ist natürlich einer von der alten Schule. Wir hatten das, glaube ich, in unserem anderen Podcast, dem Petspot, mal besprochen. Ich glaube, letztes Mal über Bill Belichick, der eben für viele Spieler wie der Direktor, wie in der Schule, also der Rektor, der Böse, der hinter seinem dicken Schreibtisch sitzt, rüberkommt. Und Gruden ist so ein bisschen auch so vom Schlag her so ein Typ wie Belichick, der natürlich nicht unbedingt von seinem Standpunkt abrückt, vielleicht ein bisschen antiquierte Vorstellungen hat, was den Umgang mit Spielern angeht, vor allen Dingen ja auch jungen Spielern, die aus einer ganz anderen Generation kommen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch wirklich so, dass Gruden sagt so, hey, ich bin hier der Boss, wenn der was will, dann soll er zu mir kommen. Also ich meine, du hast es angesprochen, die Kommunikation ist ein bisschen schwierig in der Offseason, aber jetzt hatten sie ja schon seit einigen Wochen die Möglichkeit oder zumindest Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, was nicht passiert ist. Ist nicht gut, auf jeden Fall, aber wir werden sehen, inwiefern Khalil Mack da wirklich noch standhaft bleiben kann, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, sprich, wenn das Training Camp sich dann langsam dem Ende neigt und die Regular Season vor der Tür steht.
Ja, also er hat da schon noch durchaus Möglichkeiten. Bei ihm ist es die Situation nämlich deutlich anders gelagert als bei Aaron Donald. Er hat halt seine vier, Accured Seasons, also er hat halt die Saisons angesammelt als vollwertige Saison, die er braucht, um dann auch im nächsten Jahr als Free Agent zu gelten. Ne? Das heißt, er könnte tatsächlich die ersten 10 Wochen in der NFL aussetzen, würde dann natürlich aber eine Menge Kohle liegen lassen. Ich glaube, so um die 8 Millionen oder so müssten das, glaube ich, sein. Das ist dann natürlich die Frage, macht man das? Weil jede Woche dann auf einen dicken Gamecheck zu verzichten, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber da hat er natürlich die Trümpfe schon so ein bisschen in der Hand, eben anders als Aaron Donald ist es.
Ja, Klar, aber du tust deinen Marktwert auch nicht so wirklich gut, wenn du als Spieler da wirklich dann die harte Linie fährst. Könnte sein, dass es dann eben den nächsten Head Coach, bei dem du vielleicht einen Vertrag unterzeichnen möchtest oder GM, abschreckt, wenn du wirklich das so durchziehst, ne?
Ja, ich glaube, da hat er, ja.
Es sei denn, klar, ich meine, sein sportlicher Resümee steht natürlich für sich, also da wird er jetzt keine Probleme haben, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht immer so leicht.
Mhm. Definitiv.
Also wir sehen das zum Beispiel als kleines Beispiel aus einer anderen Liga. Wir hatten in der NBA Kawhi Leonard, einer der besten jungen Spieler wirklich in der Liga, einer Top-5-Spieler mit Sicherheit, der im Grunde genommen die ganze Saison über unzufrieden war, die eine oder andere Verletzung auch so ein bisschen vielleicht auch vorgetäuscht hat, nicht spielen wollte, sich nicht committed hat, der dann jetzt zu einem Team getradet wurde, wo er überhaupt keinen Bock drauf hatte, im Grunde genommen. Also manchmal kann es auch nach hinten sich ja losschlagen.
Ja, natürlich, Risiko ist immer da. Aber wie gesagt, ich glaube, er hat doch ziemlich viel die Karten selber in der Hand und da muss John Gruden aufpassen. Ich habe nämlich auch noch zwei Zitate von ihm gefunden. Zum einen hat er gesagt, if I can't get it done, I won't take the waiter's money. Das hat er darauf bezogen, auf eine Frage, er hätte ja einen 10-Jahres-Vertrag bekommen, über 100 Millionen. Erstmal muss man natürlich auch wirklich das Ganze in Klammern setzen. Wir haben keine Ahnung, was für Bedingungen in diesem Vertrag sind. Ob da irgendwelche Outs drin sind fürs Team oder ob er jetzt wirklich 10 Millionen über 10 Jahre verdienen wird und da jetzt kein Weg dran vorbeiführt, das ist eher unwahrscheinlich, denke ich mal. Das wäre schon ganz schön riskant von den Raiders und von der Davis Family. Und die nächste Frage, die sich dann an diesem Zitat stellt, was heißt, if I can't get it done? Also heißt das, wenn er es nicht schafft, einen Super Bowl zu gewinnen? Heißt es, wenn ich es nicht schaffe, in den ersten 3 Jahren einen Super Bowl zu gewinnen? Oder heißt es, wenn ich es schaffe, nicht 3 Jahre nacheinander kein Spiel zu gewinnen? Das ist so ein bisschen interessant, aber das war so ein Zitat, tja, so Kategorie-Zitat, Bill Belichick irgendwie.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Ich bin super gespannt, was Gruden macht und wie die Raiders
ja, da
diese
muss
Saison
auch
spielen
sagen.
Werden.
Einer der vielen, vielen Fokuspunkte, wo man sich wirklich, wo man sich drauf freut, ne? Wie die Narrative sich so entwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja, wie gesagt, jetzt meine Sachen aus dem Schredder wieder rausgeholt, ein bisschen zusammengeklebt, Christian. Eigentlich wollte ich mit was ganz anderem starten, aber dadurch, dass du jetzt die AFC West ins Spiel gebracht hast, können wir vielleicht auch da einfach mal ein bisschen bleiben und ein weiteres Team besprechen, und zwar die Los Angeles Chargers. Die Chargers haben mal wieder das große Pech gehabt, dass sie ja mittlerweile schon 2 wichtige Spieler verloren haben. Wir haben schon drüber gesprochen, über Hunter Henry, der Tight End, der Antonio Gates beerbt hat eigentlich schon in der letzten Saison und das er weiter tun sollte, ein ganz, ganz vielversprechender junger Tight End. Wie gesagt, die komplette Saison raus, ich glaube mit einem, war wieder Kreuzband, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Wer, bitteschön, ich habe gar nicht zugehört.
Alles klar. Hunter Henry.
Ja, ich glaube, Er war mit einem Kreuzband raus, ja.
Und jetzt trifft es den nächsten, und zwar bei einem, ja, bei ohne Gegnereinwirkung hat sich Cornerback Jason Verrett, ehemaliger auch Pro Bowler, Achillessehne gerissen. Auch er wird die komplette Saison fehlen für die Chargers. Ganz, ganz wichtiger Mann in dem, ja, sehr, sehr starken Backfield der Chargers, aber trotzdem jemand, der in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gespielt hat, immer wieder auch ein bisschen durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, aber jetzt wirklich bei einem Conditioning-Training sich die Achillessehne gerissen hat, direkt vor den Augen seines Coaches. Der meinte, ich habe noch ein Interview gehört mit ihm, übrigens sehr, sehr sympathisch, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Der hat gesagt, dass er erst dachte, er hätte Krämpfe. Und dann haben sie festgestellt, der hat sich die Achillessehne gerissen. Wie gesagt, er ist raus. Ist unglaublich schlimm für die Chargers. Also bevor die Saison wirklich begonnen hat, haben sie schon wieder 2 wichtige Spieler verloren. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt. Die Chargers sind jetzt nicht unbedingt das Team, was momentan so die beste Infrastruktur hat, auch durch den Umzug. Und ich habe mal ein paar Videos mir angeguckt und das Feld, auf dem sie trainieren, oder die Felder, auf denen sie trainieren, das sieht recht schlecht aus. Also da wird kein Bundesligaspieler überhaupt Training drauf machen, so wie das aussieht. Also sehr viele Löcher, der Rasen schon extrem umgeflügt. Ich weiß nicht, ob das auch dazu geführt hat, dass er sich da irgendwie verletzt hat.
Das glaube ich in dem Moment eher weniger, weil was ich gelesen habe, ist, das passiert während des Conditioning-Tests. Also kurz zur Erklärung, bevor Spieler quasi aktiv im Camp sind, müssen sie, egal was für eine Position sie spielen, eine gewisse Anzahl an Conditioning-Tests durchlaufen. Das ist, meistens besteht das zum Beispiel aus einem getimten Lauf, Sprint mehr oder weniger, der halt, je nachdem, was du für eine Positionsgruppe hast, du eine andere Geschwindigkeit hast, also der kleine Cornerback muss nicht dieselbe Zeit laufen wie ein großer Defensive oder Offensive Lineman, also schon anders. Und da das dabei passiert ist, ich weiß nicht, ob die noch andere Conditioning-Tests dort am Start haben, aber wenn das jetzt beim Laufen passiert ist, ist das ja, wird das wahrscheinlich eher auf dem Track gewesen sein und nicht auf dem Rasen. Aber gut möglich ist es. Das wäre natürlich schon ein bisschen tragisch und lässt auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass die Chargers irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ein organisationelles Problem haben in ihrer Organisation, dass das nicht so ganz gut geführt ist. Also es gibt auch, habe neulich nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die Chargers die viertmeisten Spiele verloren haben in Spielen, die mit einem Punkt nur entschieden wurden in den letzten 5 Jahren. Und das ist schon, schon irgendwie ein bisschen bezeichnend. Gleichzeitig haben sie massives Verletzungspech. Und auch nur ein Playoff-Trip mit einem Sieg gegen die Bengals. Also das ist jetzt nicht unbedingt wirklich erfolgreich die letzten 5 Jahre, wenn man sich das so anschaut. Das kann natürlich alles Pech sein. Das könnte aber auch durchaus auf ein schlechtes Management hindeuten. Ne? Entscheiden kann man das jetzt so nicht. Dazu müsste man wahrscheinlich eher drin sein und das Ganze von innen betrachten. Aber ja, ich glaube da nicht so gerne an Glück und Pech und Schicksal. Ich bin dann eher dabei und guck mir die Sachen an, dass sie irgendwie doch eine Ursache haben.
Ja, die Ursachenfindung, ja, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen andauern. Festhalten können wir jetzt einfach eben, dass dann in dem Moment eben Casey Hayward, Trevor Williams und auch Desmond King die Saison bestreiten werden für die Chargers als die Starting Corner. Man kann nur hoffen, dass das Team, das ja eine sehr, sehr gute Defense aufs Feld bringt, das kompensieren kann und da in der AFC West, wie gesagt, gegen die Raiders und die Chiefs und die Broncos eben bestehen kann und diesmal hoffentlich gut startet, nicht wieder so wie in den letzten Jahren und das dann so ein bisschen durchziehen kann, weil zu gönnen ist es ihnen allemal.
Ja, die Chargers sind wirklich ein Team, das sowas verdient hat.
Ja. Wenn wir jetzt die erste Verletzung besprochen haben, können wir auch die nächste größere Verletzung ansprechen, die jetzt wichtig ist. Es gibt natürlich viele, fast in jedem Team momentan den einen oder anderen Setback, wie man so schön sagt. Also der eine Spieler, der dann auf einmal ein bisschen krampft oder da mal irgendwie einen kleinen Muskelverletzung hat. Wir konzentrieren uns da ein bisschen auf die größeren Sachen, logischerweise, sonst wird das den Rahmen sprengen. Packers Inside Linebacker Jake Ryan, einer der jungen, ich will nicht sagen jungen Willen, das hört sich immer so bescheuert an, der jungen Linebacker bei den Packers, der letzte Saison wirklich sehr, sehr stark gespielt hat, da auch auf sich aufmerksam gemacht hat, ist mit einer, wie es beschrieben wurde, bisher einer Serious Knee Injury zu Boden gegangen am gestrigen Tag im Training Camp. Und die Spieler waren direkt, das ist nie ein gutes Zeichen, relativ geschockt, sind auch schon Tränen geflossen etc. pp. Also ein MRI wird jetzt das Ganze nochmal bestätigen, was aber schon vermutet wird, dass Ryan die Saison auch aussetzen wird. Man kann zu 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wenn man das so liest, dass auch da dann das Kreuzband irgendwo gerissen ist oder irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ja. Ja, das ist immer die Sache. Es gibt diesen manuellen Test, wo man halt mit mechanischen Rumwirken, sag ich mal, am Knie prüfen kann, ob das Kreuzband gerissen ist. Wie das genau aussieht, weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass es meistens schon ziemlich aussagekräftig ist. Und wenn man dann so eine Nachricht liest, dann ist es halt meistens so, der manuelle Test hat ergeben, Kreuzband ist gerissen. Wir warten jetzt noch auf die Bestätigung und hoffen über das MRI, dass man da einer Kugel ausgewichen ist. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass in 90-95% der Fälle bei diesen Nachrichten die Lage so ist, dass das Kreuzband gerissen ist.
Ja, leider, leider für die Packers natürlich sehr ärgerlich, weil wie gesagt, Ryan eine gute Saison gespielt hat im letzten Jahr und war wirklich einer der, von dem sich viel versprochen haben auf der Linebacker-Position, die ja in den letzten Jahren, bei den Packers auch so ein bisschen schwächer besetzt war und auf jeden Fall da sehr, sehr viele Fehlerpunkte
dem Gegner geschenkt wurden aufgrund einer relativ schwachen Besetzung. Kommen wir, Christian, zu von den schlimmen Verletzungen so ein bisschen hin zu den eher schwierigen Verhandlungen, die wir momentan mit zwei Rookies ganz speziell haben. Wir haben da keinen Holdout, das habe ich mir auch nochmal, wurde mir auch nochmal ein bisschen klarer jetzt in den vergangenen Tagen, denn Rookies, die bisher noch nicht unter Vertrag sind, können dementsprechend natürlich keinen Holdout machen, weil sie keinen bestehenden Vertrag haben. Und zwar ist der große Name natürlich Sam Darnold, der neue Quarterback der New York Jets, ist gestern dann endlich zum Training Camp erschienen, nachdem man eben wochenlang es nicht geschafft hatte, den Rookie-Deal zu unterzeichnen. Er hat jetzt einen neuen Deal, also er hat jetzt, was heißt neuen, er hat jetzt seinen Deal bekommen, ist jetzt endlich auf dem Trainingsfeld als der Quarterback und man kann hoffen, dass diese Story relativ uninteressant ist, wenn er dann in der kommenden Saison hoffentlich für die Jets eine gute Saison abliefert und das wieder vergessen macht, was man jetzt am Anfang so ein bisschen als ja, Grundrauschen so ein bisschen bei dem Team gehabt hat. Der Deal ist, Christian, glaube ich, ein 30-Millionen-Deal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jetzt.
Genau, es sind 30 Millionen, 20 Millionen, glaube ich, garantiert und auch relativ zügig ausgezahlt. Das ist ja immer die Sache, das ist ein Signing-Bonus, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal jetzt im Pod gesagt. Ein Signing-Bonus nicht tatsächlich beim Signing unbedingt direkt bezahlt wird, sondern häufig auch erst ein Jahr später, teilweise sogar auch noch später, je nachdem, wie die Cashflow-Situation ist und natürlich der Druck des Spielers ist, also was für einen Hebel er hat, den er ansetzen kann. Die Sam Darnold-Geschichte war schon eine etwas merkwürdige insgesamt, weil die Jets machen das wohl traditionell so, dass sie mit ihren First-Round-Picks diese Offset-Language einbauen, sprich, das ermöglicht halt das sogenannte Double-Dipping, wenn ein Spieler gecuttet wird, aber noch Garantien in seinem Vertrag hat, ist es dann so, dass er quasi, dass diese Garantien reduziert werden, wenn er bei einem anderen Team wieder unter Vertrag steht. Also nehmen wir an, Sam Darnold wird in Jahr 3 gecuttet, hätte dann noch ungefähr, ich schätze mal, knapp 10 Millionen an Garantien, die die Jets ihn zahlen müssten. Und er würde dann mal wegen 5 Millionen verdienen, weil er bei den Patriots unterschreibt, weil Tom Brady gerade in Ruhestand gegangen ist oder wie auch immer. Dann würden diese 5 Millionen von den 10 Millionen abgezogen werden, die die Jets ihm zahlen müssten. Und sie würden sich quasi 5 Millionen an Cash sparen und 5 Millionen natürlich auch gegen das Salary Cap. Was verständlich ist, es ist durchaus angenehm für ein Team. Und wir haben es ja auch im letzten Jahr gesehen mit Darrell Revis, der...
Ja, von dem haben sie es gelernt, sozusagen.
Ja, da haben sie, glaube ich, die harte Schule durchgemacht und haben gesehen, da müssen sie es machen. Der hat tatsächlich ja auch von den Kansas City Chiefs für die Playoffs noch einen Vertrag bekommen oder für das letzte Spiel und die Playoffs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da haben sich dann die Jets ein bisschen was sparen können, aber nur ganz wenig, weil nämlich Playoff-Gelder wiederum ausgeschlossen sind von den Verträgen. Also insofern sind die Jets da auch wieder ein bisschen gescrewt worden. Was hat so ein bisschen bescheuert an der ganzen Geschichte ist, dass die Jets, ja, das hat ein Quarterback, der in den Top 10 gedraftet wird, in dem Fall Top 3, so selten innerhalb der ersten 4 Jahre überhaupt gecuttet wird. Ne? Wir haben es ja bei Christian Hackenberg gesehen, der hat es ja auch 2 Jahre lang geschafft bei den Jets, ohne dass er auch nur einmal einen Snap auf dem Feld gesehen hat und wo relativ schnell hätte klar sein müssen für die Jets, dass er nichts taugt. Und selbst der wurde erst nach 2 Jahren weggeschifft. Dementsprechend, ich weiß nicht, also es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Man kann einfach nur versuchen, dass die Jets keinen Präzedenzfall schaffen wollten für zukünftige First-Round-Picks. Wenn sie jetzt zum Beispiel dann im nächsten Jahr an Position 20, wenn sie jetzt dieses Jahr gut abschneiden würden oder an Position 12 meinetwegen, einen Tackle draften würden oder so und dass der dann nicht sagen würde, hey, Moment, im letzten Jahr habt ihr aber die Offset-Language rausgenommen, das wollen wir jetzt auch in diesem Vertrag für mich jetzt haben. Dass sie da keinen Präzedenzfall setzen wollten, aber ich, ich fand es ein bisschen komisch und habe da ehrlich gesagt auch nicht so viele Sorgen gehabt, weil das sieht für einen Franchise extrem schlecht aus, wenn man den Messias, den man gerade frisch gedraftet hat, sich dann über solche, augenscheinlich Kleinigkeiten streitet. Also da war ich relativ zuversichtlich, dass sich das schnell klärt.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja wirklich zum ersten Mal, muss man wirklich sagen, in langer Zeit der Messias für die Jets, wenn man so will. Also der wirklich das Erbe vom großen Joe Namath antreten soll, der wirklich in der Lage sein soll, das Franchise wieder nach vorne zu bringen, endlich die AFC East mal wieder zu gewinnen. Ich habe letztens mal gesehen, über die letzten 15 Jahre haben die Patriots gegenüber den Jets 80 Siege mehr eingefahren. Und das ist natürlich, ja, niederschmetternd. Von daher, ja, müssen sie da ein bisschen ja, offener auch dran gehen und haben es jetzt offensichtlich geschafft und Darnold ist im Camp. Ähnliche Situationen hatten wir übrigens letztes Jahr auch bei, 2016 bei Joey Bosa, dem gerade hatten wir schon über die Chargers gesprochen. Er hat auch dagegen gekämpft, dass ihm diese Offset-Language aus dem Vertrag rausgenommen wird. Und ja, das sind die natürlich die Agents immer sehr, sehr hinterher, dass sie ihren Spielern da natürlich so ein bisschen helfen, denn sonst ist der Agent schnell auch mal gefeuert und man holt sich den nächsten, wenn er es nicht gebacken kriegt, vorm ersten Vertrag das richtige Handwerkszeug zu benutzen. Das bringt uns ein bisschen zu dem zweiten Rookie, auch First-Rounder der Bears, und zwar Roquan Smith, Linebacker aus Georgia. Auch er hat noch nicht seinen Rookie-Deal unterzeichnet und da ist es fast noch peinlicher, was das Team da macht. Denn man hört zumindest aus dem Camp von Smith selber, dass er, wie gesagt, unbedingt loslegen will. Er möchte es endlich unterzeichnen. Seine Agents sagen natürlich das Gleiche. Die Bears aber nicht so wirklich in der Lage sind, das zu finalisieren. Und jetzt hat man Gerüchte gehört, dass die Bears Angst haben, dass Smith als Linebacker unter der neuen Helmet, ja, wie heißt sie eigentlich offiziell? Helmet-to-Helmet ist es ja nicht, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja gar nicht, ob die einen offiziellen Namen hat.
Ja, diese neue, wie heißt sie? Tackling Rule auf jeden Fall. Die neue, nennen wir sie die neue Helmet Rule.
Lowering the Helmet heißt sie. Stimmt, Lowering the Helmet müsste die irgendwie heißen.
Genau. Und zwar haben sie, wie gesagt, Angst, dass Smith durch diese neue Regelung das ein oder andere Spiel verpassen könnte oder sogar auch längerfristig gesperrt werden könnte und wollen das quasi mit in den Vertrag einfließen lassen, um sich dagegen so ein bisschen abzusichern. Und das überschreitet dann in meinen Augen dann absolut das Limit. Also wenn es so weitergeht, dann haben wir wirklich sehr, sehr schwierige CBA-Verhandlungen.
Definitiv.
Weil also sonst sonst müsstest du auch sagen, ja okay, es könnte auch sein, dass du in 2 Jahren irgendwie positiv auf PEDs getestet wirst, deswegen packen wir es auch mal in den Vertrag mit rein. Also das ist verdammt schwierig, wenn man sich generell die Verträge momentan anguckt.
Ja, das ist ja in den, also für PEDs ist es ja schon drin, ne, dass du Garantien, also wenn dein Signing-Bonus kann quasi wieder rückwirkend zurückgenommen werden, wenn du halt für PEDs gesperrt wirst. Das finde ich ehrlich gesagt auch einigermaßen okay, weil du das ja selber in der Hand hast, sag ich mal. Ne? Das Problem mit dem Vertrag bei Smith ist, dass da geht es hauptsächlich darum, dass es eben nicht nur Sperren sind für Spiele, sondern eben halt auch die Strafen, die quasi dann die Garantien lösen können. Und das ist wirklich etwas, was sehr schwierig ist, vor allen Dingen, weil halt noch keiner so richtig weiß, wie diese Regel später am Ende angewendet wird. Ne? Es ist eine Sache, die sich dann so wie mit der Lowering the Crown of the Helmet für Running Backs in 2014 oder so. Die Regel, die wurde ja kaum angewandt. Ja. Hatte ja auch ähnliche Wellen geschlagen im Vorfeld, aber wurde dann kaum angewandt. Oder wird das jetzt eine Regel sein, die wirklich hart enforced wird und wo dann wirklich regelmäßig Spieler bestraft werden oder auch Spieler aussetzen müssen? Und da haben die Bears wahrscheinlich einfach wirklich Sorge und wollen sich da ein bisschen absichern und vor allen Dingen wahrscheinlich auch wieder keinen Präzedenzfall schaffen. Gleichzeitig kann ich Smith da auch verstehen, dass er sagt so, nee, hey, das mache ich nicht, was soll der Scheiß, ihr könnt doch nicht irgendwie von mir verlangen, dass ich ein Hard-Hitting-Safety werde, aber dann gleichzeitig mir ein schlechtes Gewissen einreden und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich auf dem Feld stehe, oh, ich darf nicht zu viel machen, sonst verliere ich Geld noch dabei, ne?
Ja, aber er ist ja natürlich als Linebacker natürlich auch immer mitten im Geschehen, aber ich muss sagen, wir haben ja das letzte Saison gesehen mit Danny Trevathan von den Bears, der, ich glaube, zweimal wegen extremer Härte bestraft wurde. Da muss man vielleicht einfach auch mal den Coaching-Staff hinterfragen und fragen, muss man denen vielleicht einfach mal sagen, okay Leute, ihr müsst das vielleicht ein bisschen anders den Leuten mal beibringen. Also ich meine, wenn ich da so Spieler habe wie Trevathan, dann muss ich da auch mal ein bisschen als Coach hinterher sein und das versuchen in den Griff zu bekommen. Aber im Vorfeld ein Rookie, der bisher noch kein einziges Spiel für das Team gemacht hat, sowas in einen Vertrag schreiben zu wollen, das halte ich für extrem schwierig und sehr, sehr unschön als Move von einem Team. Denn das Team erwartet von dir, dass du Vollgas gibst. Mhm. Die Spieler werden so trainiert, dass sie Vollgas geben und ihn dann nochmal extra zu bestrafen, wenn er von der Liga bestraft wird, das finde ich extrem schwierig.
Das finde ich in dem Fall auch schwierig, weil halt eben auch noch nicht klar ist, wie wie das Ganze halt geklärt wird und wie das Ganze dann halt officiated wird, also geleitet, wie auch immer, wie die Schiedsrichter das Ganze dann am Ende pfeifen. Und das ist eine Sache, die, ja, da muss ich dir zustimmen, oder was heißt, muss ich dir zustimmen, da stimme ich dir gerne zu.
Danke.
Das finde ich auch nicht okay und da bin ich auch voll auf seiner Seite. Und wundere mich auch so ein bisschen, warum sich das so lange hinzieht. Auf der anderen Seite kann man sagen, gut, die ersten Tage im Training Camp, die kann man verpassen. Optimal ist es aber nicht, vor allen Dingen, weil die Bears ja auch schon viel eher angefangen sind mit dem Camp. Also da ist ja schon mehr als eine Woche verloren gegangen. Und das ist für einen Rookie ist das schon eine Menge Zeit. Und ich habe einfach echt insgesamt das Gefühl, dass die Bears sich da ins eigene Fleisch schneiden.
Absolut. Und wir hatten es gerade eben angesprochen, am jetzigen Freitag steht schon das erste Preseason-Game, wenn du so willst, an, das Hall-of-Fame-Game gegen die Ravens. Absolut günstiger Spot eigentlich, wenn man Smith jetzt schon eben, wie gesagt, seit knapp einer Woche im Camp hätte, ihn dann da auch spielen zu lassen. Und mal zu schauen, ob er den 8. Pick, den sie da für ihn sozusagen auf den Tisch gelegt haben, auch das wirklich wert ist oder zumindest ihn mal unter erschwerten Bedingungen zu sehen. Das haben sie jetzt nicht. Und
ja, vor allen Dingen auch, um zu schauen, ob er dem Hype gerecht wird. Ne? Also er ist ja wirklich sehr, sehr hoch gelobt worden von vielseitiger Stelle. Aber da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen drauf gedulden. Also im Moment wirkt es nicht so, als wenn sich die Sache sehr schnell regeln wird. Ich kann es eigentlich nur hoffen, weil es wirkt für mich nicht so, als wenn das eine gewinnende Hand ist, die Bears in der Hand halten. Also es wirkt so, okay, selbst wenn sie dann nach einem Monat ihre Forderung durchsetzen, dann haben sie aber für dieses Jahr einen deutlich schlechteren Spieler am Start, weil er einfach ganz viel Erfahrung nicht hat sammeln können. Ne?
Ich mag den Ausdruck gewinnende Hand. Hört sich an wie eine Folge von den drei Fragezeichen.
ja, es ist faul übersetzt.
Ja, vor allen Dingen, was man ja von Coaches und Scouts etc. pp. Immer wieder hört, ist ja einfach, je mehr Filmmaterial du von einem Spieler hast, desto besser, desto schneller ist der Spieler einfach in der Lage, auch zu sich zu ändern oder sich einem gewissen Stil anzupassen oder er ist leichter zu coachen. Und das fehlt ihnen jetzt natürlich. Und wenn das dann eben, wie gesagt, der First-Round-Pick ist, für den man eben sehr viel, ja, den ersten Pick genommen hat, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich und zeugt von keinem guten Management, was da bei den Bears momentan abgeht.
Ja, es ist vielleicht sogar auch ein bisschen symbolisch für das, was in der NFL abgeht. Also, dass da wirklich im Moment wirklich kein wirklicher Konsens herrscht. Also, sowohl die Beziehung zwischen der Liga quasi von New York zu den einzelnen Teams, ne, sprich jetzt in dem Fall, wie wird diese Regel gehandhabt, das ist bei den Teams nicht alles klar. Dann die ganze Anthem-Geschichte, kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, da scheint auch nicht so wirklich Konsens zu herrschen, was man jetzt sagt, was man nicht sagt, ob man schweigt, ob man nicht schweigt. Und irgendwie scheint die ganze NFL innerhalb, die ganzen Besitzer untereinander, da scheint es wirklich eine Menge Uneinheit geben. Und das ist etwas, das zumindest ich seit meiner aktiven Football-Verfolgekarriere seit 2010 so in der Form noch nicht erlebt habe. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, es wird halt einfach auch viel gemacht. Ich glaube, der generelle Unmut, der NFL entgegenschlägt auf vielen Ebenen, war eben auch für viele Jahre nicht so groß. Und das führt einfach dazu, dass die NFL sich viel bewegen muss, viel ändern muss. Und das führt natürlich zu einer gewissen Unsicherheit, die du da gerade eben angesprochen hast. Also sei es jetzt eben Kopfverletzung, Gehirnerschütterung etc. pp. Die ganze Anthem-Story, die die NFL nicht gut gemanagt hat. Das sind natürlich Sachen, die dazu führen, dass die Teams selber auch nicht genau wissen, wo geht's lang. Und ich glaube auch so ein bisschen ängstlich sind. Vor allen Dingen, was das Officiating dann angeht und auch die Anthem-Sache, das ist ja sehr, sehr schwierig, aber die NFL macht eben sehr, sehr viel, versucht proaktiv irgendwie zu werden, obwohl es natürlich selten proaktiv ist, was sie macht, aber sie wollen natürlich nach außen hin.
Für ihre Verhältnisse ist es proaktiv.
Ja, sie wollen nach außen hin natürlich wieder einen tollen Familiensport präsentieren, der ja Leute dazu bringt, Football zu spielen, und das war eben nicht der Fall in den letzten Jahren.
Ja, es ist wirklich sehr interessant und hängt meines Erachtens auch so ziemlich viel mit den neuen Medien den neuen Medien. Das ist auch so ein bescheuerter Ausdruck, finde ich. Aber die Medienlandschaft ändert sich gewaltig und wir wissen ja, dass viele der Besitzer alte weiße Männer sind und ich bin mir nicht so sicher, ob diese vielen alten weißen Männer auch tatsächlich alle das Internet und Computer tatsächlich benutzen können beziehungsweise nachvollziehen können, wie viel das ist und dementsprechend ist es, glaube ich, auch einfach echt ziemlich schwer verständlich für sie, viele Dinge.
Ja gut, dafür haben sie aber genug Geld, um genug Leute einzustellen, die es ihnen erklären. Kommen wir zu vier habe ich mir rausgesucht. Vier Vertragsverlängerungen, die wir auf jeden Fall hier noch besprechen müssen. Gehen wir mal chronologisch vor und zwar mit der aktuellsten. Das ist Stephon Diggs, Wide Receiver der Minnesota Vikings. Wir erinnern uns alle an das Miracle, das er geschafft hatte mit gegen die New Orleans Saints als war es Lattimore? Nein, es war nicht Lattimore. Ich weiß nicht mehr. Der Corner der Saints, als er den kurzen, ja.
Nee, es war nicht Lattimore.
Blackout hatte.
Glaub ich.
Nee, ja. Es war nicht Lattimore. Auf jeden Fall, das war der Safety. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, Stephon Diggs bekommt eine Vertragsverlängerung. Nachdem die Vikings ja sehr, sehr viel jetzt auch in dieser Offseason durch Free Agency und Vertragsverlängerung in die Defense gesteckt haben. Wir haben drüber gesprochen, also die Defensive Line ist nochmal um einiges verstärkt worden. Sehen wir jetzt natürlich auch neben Kirk Cousins die erste große Vertragsverlängerung in der Offense. Diggs, wie gesagt, für 5 Jahre 72 Millionen, 15 Millionen Signing-Bonus und so wird es kolportiert, 40,5 Millionen garantiert. Wir kennen noch nicht die genauen Details, oder? Kennst du sie schon?
Nee, die sind noch nicht rausgekommen. Der Vertrag ist auch erst vor ein paar Stunden quasi geleakt an die Öffentlichkeit. Was soll man dazu groß sagen? Man kann viel dazu sagen. Erstmal, man muss halt wirklich wie immer darauf warten, was sind das tatsächlich für tatsächliche Garantien dann am Ende drin. Die kleine Signing-Bonus-Zahl lässt schon ein bisschen daran hindeuten, dass jetzt nicht so viel Garantien am Ende tatsächlich drin sind. Wir werden es sehen. Ansonsten wirkte das schon so insgesamt ein bisschen, als wenn es so passieren muss. Wie es halt so häufig ist, können sich die Vikings, glaube ich, selber so ein bisschen in den Allerwertesten treten, dass sie den Vertrag nicht eher gemacht hätten, ne? Wenn sie das jetzt meinetwegen direkt im Februar oder so angestrebt hätten, dann wären sie bestimmt mit weniger weggekommen, vielleicht irgendwie was mit um die 11, 12 Millionen oder so, aber die ganze Wide Receiver-Explosion an der Offseason mit den neuen Verträgen, die treibt natürlich auch dann den Preis von Diggs deutlich in die Höhe.
Ja. Deutlich in die Höhe, das ist richtig vorbei. Ich glaube, sie haben schon, wie gesagt, wir müssen auf die Details warten, aber ich glaube, sie haben schon einen relativ teamfreundlichen Deal da auch gemacht. Was aber auch in meinen Augen damit zusammenhängt, dass Diggs eben nicht der Top 5 Receiver ist in der Liga. Der ist mit Sicherheit verdammt stark, aber er gehört jetzt eben nicht zu der Creme de la Creme. Offensichtlich hat er dann für sich in dem Moment einen guten Deal rausgeholt, der aber den Vikings wahrscheinlich nicht allzu wehtun wird. Aber wie gesagt, das müssen wir nochmal abwarten. Ein paar mehr Infos haben wir zu Todd Gurley, der Running Back der Rams, der ja auch viel in den Medien war jetzt in der Offseason, als er über seinen möglichen neuen Vertrag bzw. Vertragsverlängerung gesprochen hatte, über garantierte Summen philosophiert hatte. Wir hatten schon besprochen, dass er in der letzten Folge, dass er eine neue Vertragsverlängerung bekommen hat. Jetzt haben wir, Christian, ein paar mehr Details bekommen. Das dauert, wie ihr seht, immer so ein bisschen.
Genau, ja, das ist halt immer so die Frage, wenn es ein Vertrag ist, der gut für den Spieler ist, dann sind die Agenten immer relativ schnell dabei, die Zahlen rauszuflüstern, wie es dann so schön heißt. Wenn sie jetzt nicht so gut sind, dann dauert es manchmal ein bisschen länger, bis dann der Vertrag offiziell in der NFL ankommt oder so. Aber ja, das haben wir. Also das ist, was schon wirklich, wirklich bedeutend ist, es resettet so ein bisschen den Running Back Markt, sag ich mal. Und bestätigt auch schlussendlich Le'Veon Bell, der ja die ganze Zeit korportiert hat, dass er nicht als Running Back bezahlt werden will, sondern als Offensivwaffe, sag ich mal. Ne? Also nicht nur als jemand, der mit dem Ball läuft, sondern der ihn halt auch fängt. Und da sieht man bei Todd Gurley, der jetzt, wie viel hat er jetzt eigentlich im Schnitt? Sind das 15 Millionen?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, er hatte...
Gut vorbereitet.
Ja, ne, gut vorbereitet. Nein, was ich mir rausgeschrieben hatte, ist eben, wie gesagt, 4 Jahre 57,5 Millionen ist das mögliche Gesamtvolumen. Ein Signing-Bonus von 21 und 45 Millionen garantiert. Und was ich da auch interessant finde, er hat halt, wenn man dadurch, dass er noch in seinem Rookie-Deal war,
Jetzt wirklich 4 Jahre eine Sicherheit, weil das mögliche Out für die Rams ist eben erst 2022. Ansonsten ist das Dead Money viel zu hoch. Also 2022 könnten sie ihn für nur noch 4,2 Millionen Dead Money loswerden.
Was halt wirklich heraussticht, ist der einzige Running Back mit einem längeren Vertrag, also der nächste Running Back mit einem längeren Vertrag, also nicht wie Le'Veon Bell, der unter dem Franchise-Tag spielt, das ist ja nicht so ein richtiger Vertrag, wäre halt Devonta Freeman mit seinen 8,25 Millionen im Schnitt. Und da ist er natürlich deutlich drüber, fast das Doppelte, ungefähr 80% drauf. Und das ist halt wirklich, ja, das ist Resetting, also der resettet den Markt. Und das kann nur sehr gut sein für Spieler, die nach ihm folgen werden, also sowohl Johnson als jetzt auch Le'Veon Bell zum Beispiel. Die werden da sicherlich ganz mit offenen Augen drüber schielen. Und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Man darf aber halt auch nicht vergessen, er ist halt nicht nur ein Running Back. Ne? Das ist halt der große Unterschied. Er ist halt der sogenannte Three-Down-Back, wie ihn sich wahrscheinlich jeder Offensive Coordinator wünscht und jeder Quarterback, dass man ihn halt nicht runterholen muss, wenn es dann in das bekannte Third-Down-Passing-Down geht. Aber die gibt's halt auch nicht so häufig, ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt für diese Bruising Bags einen riesigen Unterschied machen wird.
Nee, weil die auch
sicherlich anheben, aber nicht super viel.
Ja, weil die auch selten einfach so langfristige Verträge bekommen. Also die werden halt, wie gesagt, sehr, sehr häufig nur für kürzere Zeiten unter Vertrag genommen. Du hast gerade gesagt, die wünscht sich jeder Coach. Ich weiß nicht, ob Jeff Fisher da so mit dir übereinstimmen würde.
Er ist auch kein Coach, er ist Analyst.
Ist das eigentlich safe jetzt? Jeff Fisher?
Ich glaube, der macht ein Spiel, ne? Ein Spiel, das ist, glaube ich, safe und dann wird von da an wahrscheinlich weitergeschaut, ob er es gut macht oder nicht.
Wahrscheinlich nicht. Bevor ich zum nächsten komme, können wir nochmal ganz kurz auch auf jeden Fall nochmal den Namen Aaron Donald in den Raum werfen, denn da hatten wir jetzt diese Woche Dominican Sue, der neue Kollege von ihm in der D-Line bei den Rams, hat sich geäußert auch zu Aaron Donald und hat gesagt, Mensch, der Mann verdient es, also wie man immer schön so schön sagt im amerikanischen Sport, pay that man. Er hat gesagt, er verdient auch mehr als er selber, als Dominican Sue, der ja für, ich glaube, 14 Millionen war das, ne, jährlich jetzt für das eine Jahr unter Vertrag steht.
Genau. 14,5 sind sogar. Er verdient mehr. Also er hat auf jeden Fall mehr verdient. Und das ist ja auch irgendwie naheliegend. Und das ist dann schlussendlich auch so eine Aussage, wo man sich denkt, so, ja gut, danke. Aber das ist halt, das kommt halt auch in die Medien und wird wahrscheinlich eher so damit in Verbindung gebracht mit dem Monstervertrag, den er vor einigen Jahren bei den Dolphins unterschrieben hat. Der die Dolphins ja am Ende dann auch teuer zu stehen gekommen ist. Aber ja, das ist definitiv der Fall und man kann davon ausgehen, dass Aaron Donald mit Sicherheit zumindest um die 20 Millionen Marke anpeilen wird und sie wahrscheinlich auch sogar übertreffen wird. Der höchste Nicht-Quarterback quasi werden möchte, zumindest der höchste Defensive Player. Wenn, ja, die Frage ist halt, wer unterschreibt zuerst, Khalil Mack oder Aaron Donald? Man kann davon eigentlich schon fast so ein bisschen ausgehen, dass der als zweites unterschreibt, den dickeren Vertrag bekommen wird.
Korrekt. Nächster dicker Vertrag, den wir noch besprechen müssen, ist der Left Tackle der Titans. Und zwar Taylor Lewan hat den dicksten Vertrag für einen Offensive Lineman in der Geschichte der NFL bekommen. Ist jetzt auch nicht so großartig überraschend. Das ist immer der nächste, wie du es gerade auch angesprochen hattest. Dicke Vertrag ist da meistens der größte in der NFL-History. Auf jeden Fall hat er einen neuen 5-Jahres-Vertrag bekommen, über 80 Millionen, 50 davon garantiert. Und ein Average von 16 Millionen im Jahr und wie gesagt, als nur 27-jähriger Left Tackle, auf jeden Fall für ihn ein sehr, sehr guter Vertrag.
In der Tat, also man sieht, dass Nate Solder und Andrew Norwell, ist das Andrew richtig? Ich glaube, die beiden Offensive Linemen, die jetzt in der Offseason ja relativ neue, auch neue, neuen Mark quasi gesetzt haben mit ihren Verträgen, davon profitiert natürlich Taylor Lewan, der die beiden auch nochmal übertrifft. Und ja, das ist auch nicht zu Unrecht, ne? Er ist halt ein sehr junger Spieler, der dem Team auch viel Freude bereitet, ne?
Definitiv.
Und dementsprechend gerechtfertigt.
Gerechtfertigt, und daran schließt sich auch noch so ein bisschen die letzte Verlängerung, die ich noch kurz ansprechen wollte, an, und zwar auch bei den Titans. Delanie Walker, der Tight End, ist so ein bisschen unterm Radar jetzt geflogen mit seiner Verlängerung, hat nochmal eine 2-Jahres-Verlängerung bekommen, zu etwas moderateren Preisen auf jeden Fall. Der ist ja auch schon mittlerweile 36, glaube ich, Delanie Walker, jetzt in die Saison reingehend. Auf jeden Fall, wie man immer so schön sagt, das Security Blanket von Marcus Mariota, also wirklich ein sehr, sehr starker Tight End, der da wirklich in Tennessee, nachdem er von den 49ers rüberkam, da wirklich aufgeblüht ist, richtig aufgeblüht ist. Glaube ich, auch der Umzug tat ihm ganz gut. Er hat ja ein paar Off-Field-Probleme auch in San Francisco und ist wirklich einer der sehr, sehr starken, wenn nicht aber gar nicht mal so auffälligen Tight Ends in der Liga. Und
das stimmt, ja.
Da schließt sich die Frage natürlich an, Christian. Jetzt haben wir bei den Titans wirklich auch sehr, sehr viel Action gesehen. Also sie haben eine Offensive Line, die jetzt nicht nur mit Luan als Left Tackle zu den Besten in der Liga gehört. Sie haben Dion Lewis geholt, sie haben Malcolm Butler geholt, sie haben die Patriots so ein bisschen geschröpft, was das angeht. 2 ganz, ganz wichtige Spieler, hatten sowieso schon ein gutes Backfield, auch mit Byard, dem Safety, der die meisten Interceptions hatte in der letzten Saison. Was erwartest du von den Titans? Ist das ein Team, was vielleicht ein bisschen weitergehen kann in der kommenden Saison und nicht mehr ja die Playoffs erreicht und dann so ein shaky Win gegen Kansas City, um dann haushoch gegen die Patriots zu verlieren? Und vor allen Dingen, was passiert denn in der Division gegen Andrew Luck, der jetzt zurück ist und wieder Bälle werfen kann, und Deshaun Watson?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Die Titans, da wartet man auch so, naja, nicht ganz so extrem wie bei den Chargers, aber irgendwie erwartet man eigentlich schon seit längerer Zeit vor der Saison immer, dass endlich dieser Durchbruch kommt. Nur kam er bis jetzt noch nicht so richtig. Also zwar schon, ne? Man ist letztes Jahr in die Playoffs gekommen. Aber nun ja, man wird sehen, was passiert. Jetzt haben sich auf jeden Fall wirklich eine Menge Patriots Blut in den Kader und in das Team auch insgesamt geholt, auch mit Head Coach Mike Vrabel. Die Patriots-Legende von, ich weiß gar nicht, bis wann er da gespielt hat. Auf jeden Fall am Anfang der Nullerjahre, ich glaube bis 2008 oder so, hat er dort Linebacker und auch natürlich Tight End gespielt und einige Touchdowns gefangen. Dementsprechend, ja, ich glaube, ich würde die Titans dieses Jahr schon wieder in die Playoffs reinsetzen, wenn ich jetzt eine Vorhersage machen müsste und ohne zu gucken, wen ich dafür vielleicht rausnehmen müsste aus den Playoffs.
Max Mariota, überzeugt er dich bisher? Also jetzt die letzte Saison war ja wirklich, ja, hat war nicht
der Jump.
Das ist
das große Problem. Ne? Also wenn man bedenkt, dass er in der letzten Saison Verletzungsprobleme hat, dann ist die Prognose immer noch okay. Also und auch immer noch vielleicht sogar gut. Also überzeugend tut er mich bis jetzt aber noch nicht vollends als Franchise-Quarterback. Aber es ist halt immer noch so, wie es halt so ist. Ne? Man wartet halt darauf, bis man ihn abschreiben kann. Und solange man jemanden nicht abgeschrieben hat, wartet man drauf und tja, wartet.
Ich habe noch jetzt haben wir über Spieler gesprochen, die quasi bei ihrem schon jetzigen Verein eine Vertragsverlängerung bekommen haben. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Free Agents jetzt immer noch und sehr namhafte Free Agents immer noch, die jetzt natürlich so ein bisschen warten, wie sich das Camp entwickelt, vielleicht auch in die erste Saisonhälfte hinein noch warten, bis dann das erste Team anruft und sagt, okay, wir haben jetzt auf deiner Position den einen oder anderen Verletzten oder wir brauchen einfach mal anderes Mindset, wir holen dich. Ich habe mal 3 Namen mir rausgesucht und vielleicht kannst du so einen kleinen Hint geben, wo du sie sehen könntest, Christian.
Darf ich im Vorfeld raten, welche 3 Namen das sind?
Ja, du kannst gerne raten. Wenn du alle 3 richtig errätst, dann darfst du dir was wünschen. Ich weiß, keine Ahnung, darfst du dir was wünschen? Irgendwas?
Okay, ja. Ich fange an mit Kenny Vaccaro.
Mhm.
Eric Reed.
Mhm.
Und Adrian Peterson.
Sehr gut. Keinen davon habe ich mir rausgesucht.
Verdammt.
Ich habe Bishaud Breeland, 26-jähriger Corner, bei Washington sehr, sehr gut gespielt. Hatte dann auch bei Carolina relativ schnell einen 24-Millionen-Vertrag in der Tasche über 3 Jahre. Hat dann aber den Medizincheck nicht bestanden und ist jetzt weiterhin noch Free Agent. Hatte Besuche bei den Raiders, die auf jeden Fall da ein bisschen Hilfe gebrauchen können auf der Cornerback-Position, aber auch bei den Chiefs, die ja Peters verloren haben, und auch bei den Ravens. Dann habe ich noch Eric Decker Der vielleicht so ein bisschen über den Zenit auf jeden Fall raus ist mit seinen 31 Jahren, auch bei den Titans letzte Saison nicht mehr so absolut überzeugt hat. Und dann habe ich noch DRC, Dominic Rogers-Cromartie, auch Corner, auch schon etwas in die Jahre gekommen, vielleicht seine besten Jahre auch schon hinter sich, aber auch er ist noch zu haben.
Ja, Breland, ja, der hat halt wirklich Pech gehabt, ne? Ist der nicht irgendwie in eine Scherbe reingetreten in seinem Urlaub in der Dominikanischen Republik oder so oder irgendwo da unten?
Als Ron Harmon so? Die Dose weggeworfen hat.
Die gehört ja, mir ich nicht. Meine, das, ich glaube, der ist auf irgendwie einen spitzen Feldstein oder so getreten und hat sich da, glaube ich, eine Wunde am Fuß zugezogen. Ich meine, dass das so gewesen ist. Das ist natürlich extremes Pech. Tja, die
ja,
Ravens scheinen
richtig,
da...
Sorry, ich glaube, der hat sich dann auch noch den Fuß richtig krass infiziert.
Genau, ja, irgendwie sowas war da.
Ja, ja.
Ich würde mal tippen, dass da die Ravens die Frontrunner sind. Also das scheint so zu sein. Vielleicht geht es ja noch so ein bisschen um Geld, das um das gehandelt wird. Aber wenn dann schon mal ein Spieler am Start ist, ist natürlich nicht immer ein gutes Zeichen, wenn er weggeht. Aber das Interesse an ihm scheint jetzt auch nicht so riesig zu sein. Dementsprechend würde ich da auf die Ravens tippen. Mhm. Dann der zweite Vorschlag war Eric Decker.
Korrekt. Doch die Patriots, bei denen er sich selber ins Gespräch gebracht hat?
Nein. Also das glaube ich nicht. Die Patriots achten da sehr drauf, dass du dann den Spieler auch wirklich eine längere Zeit lang in das Team einpflegen kannst. Und Eric Decker ist für mich dann eher so eine Option, wenn irgendwo das Desaster zuschlägt und der Top-Receiver ausfällt und das Backfield nicht, aber die zweite und dritte Reihe danach nicht so super aussieht, dass man da dann so ein Verzweiflungs-Signing machen wird. Eric Decker, das kann man nicht sagen. Das erstbeste Team, das verzweifelt wird, sag ich mal.
Und DRC?
Und DRC, tja, das ist eine gute Frage. Was mit den Giants? Die sind ja jetzt auch nicht so so dick aufgestellt in der Tiefe, ne?
Nee. Vor allen Dingen auch, wird sich auch zeigen, wie geht das weiter mit Eli Apple und Landon Collins, die sich ja im Grunde genommen schon fast gegenseitig gelyncht haben da bei den Giants in der letzten Saison. Vielleicht haben sie sich wieder vertragen. Wäre auf jeden Fall, hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass sie ihn nicht nochmal irgendwie jetzt zurückgeholt haben zu einem günstigeren Preis. Wird sich zeigen. Aber
ja, ist auch die Frage, was hat er noch im Tank, ne?
Ja. Also. Aber ich glaube, so in der Slot könnte er vielleicht doch noch so ein bisschen was bringen. Mhm. Vielleicht auch ein Team, was ihn so ein bisschen zum Safety umfunktioniert. Auch das
ja, aber gerade die Giants scheinen mir schon relativ naheliegend zu sein, weil sie jetzt auch ihren Supplemental Draft Player an Verletzung verloren haben. Ne? Das haben wir zwar eben nicht erwähnt. Ich habe das leider schon gelöscht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß, der junge Spieler, der in der dritten Runde gepickt wurde. Ja. Aber der hat irgendwie die Schulter, weiß nicht, gebrochen oder so oder irgendwie sowas. Ja. Ist auf jeden Fall raus für die Saison. Und da würde sich DRC, ja, ne, ich meine, wäre irgendwie naheliegend.
Das wäre naheliegend, ja. Oder er geht rüber zu den Jets, kann er in New York bleiben. Auch die Jets könnten ja, auch wenn sie da viel junges Blut haben auf der Position, könnten natürlich da auch vielleicht nochmal den Veteran gebrauchen. Um das so ein bisschen zu stabilisieren.
Ja. Jetzt, wo wir gerade dabei sind, dann können wir vielleicht noch eben kurz reinschieben, dass Trey Boston, einer der letzten Safeties, über die wir uns alle immer so wundern, dass er noch keinen Vertrag bekommen hat, jetzt endlich einen Einjahresvertrag bekommen hat mit relativ wenig Geld drin. Also er kann maximal 3 Millionen verdienen. Aber das ist auch das Maximum. Es wird doch deutlich eher so sich um eine Million handeln. Und ja, der Safety-Markt, da haben wir auch schon ein paar Mal hier in der Folge drüber gesprochen, oder im Podcast drüber gesprochen, ne? Sei es jetzt Trey Boston, Kenny Vaccaro, der nicht unbedingt total überzeugend war, und halt Eric Reed, der halt aus Gründen der Anthem-Geschichte dann wohl eher geschasst wurde. Aber da bewegt sich so ein bisschen was.
Ja. Oder bewegte. Da können wir vielleicht auch noch ganz kurz einschieben, bevor wir zu meinem letzten Thema des Tages kommen. Auf jeden Fall Ross Cockrell, der Corner der Carolina Panthers, war gekommen aus Pittsburgh. Er hat sich auch sehr, sehr stark verletzt und es wird davon ausgegangen, dass auch er durch eine Operation, die jetzt, wie ist nochmal der deutsche Name für Fibula?
Ist es Schienbein oder Wadenbein?
Schienbein. Ich glaube, er hat sich Waden und Schienbein gebrochen. Auf jeden Fall.
Fibula, Schienbein.
Ja. Wird er das Jahr wohl aussetzen müssen, auch für die Panthers, die da etwas dünn besetzt sind. Nee,
doch Wadenbein, Entschuldigung.
Dünn besetzt sind auf jeden Fall ein starker Schlag ins Kontor und vielleicht auch für sie dann die Option, Dominic Rogers-Cromartie zu holen. Christian, Eine Sache müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen, beziehungsweise neu aufgreifen, die Anthem-Geschichte. Wir hatten es vor, ich glaube, 2 Wochen gesagt, dass die Liga sich so ein bisschen jetzt ja zurückgerudert ist in Verhandlungen und Gesprächen mit der Spielergewerkschaft sich auch befindet angeblich und wie gesagt, diese schreckliche, wirklich schreckliche Policy zurückgenommen hat erstmal.
Ausgesetzt.
Ja, da ausgesetzt, ja. Dann hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, dass der Besitzer der Dallas Cowboys, Jerry Jones, nach vorne geprescht ist, so ein bisschen so ähnlich wie die Dolphins, so wie man es da kolportiert hatte, eben gesagt hat, dass die Spieler alle stehen müssen bei ihm mit Hand auf dem Herzen und keiner soll sich da irgendwie drum rumwinden und hat das wirklich zu einer Vorgabe gemacht. Dak Prescott und Ezekiel Elliott sind ihm dann zur Seite gesprungen, haben gesagt, ja, wir protestieren sowieso nicht, wir wissen auch nicht so wirklich warum und eigentlich ist uns das auch nicht wichtig, wir wollen spielen. Jetzt gab es einen größeren Shitstorm gegen Jerry Jones, weil er bei, ich weiß gar nicht, was war das für eine Sache, wo er jetzt gefilmt wurde, während die Nationalhymne lief.
Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Er ist da nicht gestanden, oder?
Doch, er stand, aber hatte seine Mütze auf. Also hat die Mütze nicht abgenommen. Das war irgendeine Team Activity war das auch. Also da stand Jerry Jones und da hat man eben, wie gesagt, ein Foto von ihm gemacht. Während die Nationalhymne lief, hatte er eine Mütze auf, eine Cappy. Und seine Hand, die hing eher so oberhalb des Bauchnabels. Also und da gab es natürlich dann viel Scham und Häme gegen ihn. Und nicht unbedingt deswegen, aber wahrscheinlich, weil die Liga jetzt mit ihm nochmal sozusagen ins Gericht gegangen ist, hat er auch das jetzt wieder so ein bisschen zurückgenommen, dass er seinen Spielern eben vorschreibt, stehen zu müssen.
Tja, Jerry Jones schießt gerne quer, das haben wir auch schon mal ab und zu hier schon mal ausführlich besprochen. Es ist, es ist einfach, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen Ablenkungsmanöver ist. Er hatte ja auch diese Probleme mit Papa Johns und den rassistischen Schimpftiraden oder wie man das auch immer nennen will, die der Besitzer von Papa Johns und der Gründer von Papa Johns gemacht hat und deswegen er auf seinen Posten räumen müsste und die Joneses besitzen Papa Johns in Texas. Also insofern, da ist das ein bisschen schwierig und jetzt hat er sich dazu geäußert und in Texas ist es ja nun auch mal so, dass der Staat eher rot ist als blau und da ist es dann natürlich auch naheliegend, dass man sich dann eher in dieser Richtung positioniert. Fakt scheint aber halt auch zu sein, dass vorher die NFL gesagt hat, hey, alle Leute, alle Besitzer, ihr äußert euch jetzt bitte erstmal nicht mehr zu der ganzen Geschichte. Wir klären das jetzt mit der NFLPA und versuchen eine Lösung zu finden. Und da ist das natürlich mal wieder ein weiteres Ding, wo Jerry Jones sich gegen die Wünsche des Kollektivs richtet. Und er wurde ja auch schon einige Male dafür abgestraft. Ne?
Zu Recht, ja. Also das wirkte alles wieder sehr skurril, was er da getrieben hat.
Muss man eben kurz aufzählen, was er schon für Strafen hat zahlen müssen.
Ah, gerne.
Also ich habe das eben kurz rausgesucht. Vor 9 Jahren hat die NFL ihn für $100.000, also für $100.000 gefeint, also ihm eine Strafe von $100.000 aufgedrückt, weil er über die Verhandlung des Collective Bargaining Agreements, geredet hat und eigentlich wurde halt auch gesagt, da redet bitte keiner drüber. Noch eher verschmerzbare Strafe, sag ich mal. Und Anfang dieses Jahr hat er ja 2 Millionen war nicht richtig eine Strafe, aber er musste die Anwaltskosten übernehmen, die er quasi verursacht hat, weil er die NFL verklagen wollte, als es um das Gehalt von Commissioner Roger Goodell ging und er das irgendwie anfechten wollte und in das Komitee rein wollte und da so richtig Stunk gemacht hat. Und das hat er dann am Ende auch verloren und da musste er die Anwaltskosten übernehmen, also eine Quasi-Strafe. Und naja gut, das war es eigentlich schon fast. Also das hat sich jetzt so angehört, als sollen es noch mehrere werden. Aber man sieht, er schießt gerne quer und ist durchaus kontrovers und ich muss sagen, ich finde ihn nicht so unbedingt sympathisch.
Absolut nicht, nein. Wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und vor allen Dingen, wenn die Saison losgeht und jetzt natürlich sehr viel sehen und dieses Thema wird uns beschäftigen. Mhm. Das wird mit Sicherheit jede Woche auch bei uns hier seinen Platz finden, weil es wichtig ist und für uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir drüber sprechen, dass wir das Ganze auch immer wieder thematisieren. Ich bin mal gespannt. Jetzt, wie gesagt, Freitag freut euch für alle. Ich weiß gar nicht, ob es übertragen wird. Free,
ich glaube schon.
Das, ja, Hall of Fame Game, der Ravens und Bears. Auch da wird natürlich interessant sein, wie wird das aussehen, wie wird das
die, wenn die Nationalhymne gespielt wird, ablaufen.
Wird Flacco spielen? Das ist auch eine ganze
Frage. Flacco hat, Peter King hat, der war ja im Training Camp und hat gesagt, Flacco sieht so gut aus wie noch nie.
Ja, gut, das ist aber auch Peter King, ne?
Ja. Deswegen geht er jetzt
Meister,
auch so.
Dem Meister des eine Hand wäscht die anderen Journalismus.
Ja, so sieht's aus. Das war's von meiner Seite. Das war's, denke ich mal, auch von unserer Seite, Christian. Es sei denn, du möchtest noch was zum Besten geben.
Ja, noch kurz interessant ist, dass Carson Wentz nicht an der, auf der PUP ins Training Camp gestartet ist. Also durchaus ein gutes Zeichen, wenn es jetzt auch kein definitives Zeichen ist. Es ging, wurde ja davon vorher ausgegangen, dass er vielleicht das Training Camp auf der PUP beginnt. Jetzt kann er wohl schon direkt einigermaßen starten. Er selber sagt auch, dass das Ziel immer noch Woche 1 ist, 6. September zu starten. Gut, da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich mehr Informationen zu bekommen. Und schlussendlich die definitive Antwort wahrscheinlich auch erst am 6. September selber. Ich glaube nicht, dass die Eagles sich da selber in die Karten schauen lassen, ob jetzt Foles in Woche 1 startet oder doch Carson Wentz. Und ja, nochmal ein bisschen zu Luck hin. Man hört Überschwängliches über seine Wurftechnik, dass alles so ist wie früher oder sogar noch besser. Also auch da können wir uns darauf freuen, dass dieser Off-Season-Narrativ sich in einen positiven In-Season-Narrativ verwandeln wird. Es ist echt nicht mehr viel Zeit, ne? Dann geht's los.
Das ist es. Wir beschließen damit unsere Sendung. Ich freue mich. Ich hoffe, du wirst irgendwann den Groove noch finden, Christian, und die neue Saison lieben, wenn sie dann endlich losgeht. Bleibt uns treu. Wir sind in dieser Woche wieder da mit unserem Pets-Pod, dem zweiten Pod, und natürlich nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt NFL Tuesday. Bis dahin. Ciao.